Und zu Gast ist heute bei uns Marianne Attenstedt, die Gründerin der Reinhard und Marianne Attenstedt Stiftung, die ein Schulprojekt in Zanskar unterstützt, eine Region im Himalaya. Frau Attenstedt, Zanskar, das müssen wir, glaube ich, erstmal, bevor wir weiterreden, erklären. Wo genau finden wir das auf der Landkarte?
Ja, also ich möchte gleich vorneweg sagen, es ist absolut keine Bildungslücke, wenn man nicht weiß, wo Zanskar ist oder auch Ladakh. Wenn man die große Karte von Indien vor Augen hat, dann ist links oben so ein kleiner Auswuchs. Und das ist, also im Nordwesten, und das ist der indische Bundesstaat Jammu-Kaschmir. Von Kaschmir, das weiß man ja, Kaschmir-Konflikt, ziemlich brenzliche Gegend. Und da oben ist im Bundesstaat Jammu-Kaschmir ein großer Bezirk, der heißt Ladakh. Und zu Ladakh gehört ein anderer, kleinerer Bezirk, Zanskar. Die beiden Ländchen waren Königreiche. Sie waren regiert von einer tausendjährigen Dynastie, der Namgyals. Und die haben sich dann, die großen Ladakhi, die waren weit verbreitet, früher viel, viel größer als Deutschland, bis hinein nach Bhutan, West-Tibet und sowas. Und dann haben sie sich durch verwandtschaftliche Bedingungen gelegentlich mal ein Königreich abgezweigt. Und eines davon ist Zanskar.
Nun muss man sagen, das liegt ja im Himalaya sehr hoch, über 4000 Meter.
Ja, also man muss auch unterscheiden zwischen dem engeren Ladakh, wie man es jetzt versteht, und Zanskar. Wenn man sich vorstellt, ganz im Norden ist die chinesische Grenze. Dann kommt ein riesiger Gebirgszug, dann kommt ein großer Fluss, der Shayok, nach Süden. Dann kommt, es ist alles Ost-West-Richtung. Dann kommt ein weiterer Gebirgszug, die Ladakh Chain. Da ist der höchste mit Autos passierbare Pass von 5.650 Meter. Dann geht es weiter nach Süden. Dann kommt das große Indus-Tal. Und das Indus-Tal, wie alle Flüsse, waren in früheren Zeiten Handelswege. Und damit war die Bevölkerung natürlich viel eher angeschlossen an die ferne Welt.
Und das ist jetzt nicht mehr so.
Das ist das eigentliche Ladakh.
Sie fahren ja selber seit Jahren schon in diese Region. Sie kennen die Lebensbedingungen dort. Wie leben die Menschen? Das ist ja wirklich eine karge Bergregion.
Aber wie karg, ja, ja. Also es gibt, ich muss aber doch weiterfahren, es gibt einen riesen Unterschied zwischen dem eigentlichen Ladakh im Indus-Tal und dann nach einer im Süden folgenden weiteren großen Bergkette, der große Kessel und ein paar Täler von Zanskar. Und das engere Ladakh und Zanskar, die sind so befreundet, sie sind, und sie gehören auch zusammen, sie sind aber in der Entwicklung völlig verschieden, weil Zanskar eingerammelt von höchsten Bergen völlig isoliert sind. In Zanskar sind die Leute, das wissen Sie selber, erheblich weiter zurück. Ich habe früher es übel genommen, wenn meine geliebten Zanskari bezeichnet wurden als Leute aus dem Mittelalter, wenn nicht gar Steinzeit. Das war für mich eine Beleidigung, aber meiner guten Freunde da oben. Aber das mit dem Mittelalter stimmt zu einem Teil wirklich noch. Und man muss da eben zu leben lernen, wenn man sie kennenlernen will, muss man einfach mitmachen. Und es ist nicht immer ganz, ganz einfach, aber es ist schön. Ein bezauberndes Volk.
Sie kennen ja inzwischen dort auch viele Leute persönlich. Wie verhalten die sich denn Ihnen gegenüber? Laden die Sie ein und übernachten Sie da?
Ja, also ich bin zuallererst wie ganz normal als Gruppentouristin hingekommen nach Zanskar. Und habe mich dann sehr geärgert, dass da nur eine Liste mit Sehenswürdigkeiten abgehakt wurde, ohne irgendeinen Kontakt mit den Menschen. Sowas kann ich nicht leiden. Ich habe beschlossen, ich komme allein zurück, möglichst lange, und dann wollen wir mal sehen. Und dann bin ich also im Jahr 93 das erste Mal allein dahin. Und dann war ich schon recht präpariert eigentlich. Ich kenne mich also so ein bisschen aus im Buddhismus, aber sehr große Ambitionen für Asien und die Berge, das passte alles zusammen. So, und dann bin ich gelandet im Padum, das ist der Hauptort von Zanskar, und Und dann haben sich die Leute gewundert. Ich bin also gleich in Kontakt gekommen durch Vermittlung mit Bauern. Und die haben mich also aufgenommen, als wäre ich ein Familienmitglied, das nach langer Reise endlich zurück ist daheim. Und die haben sich auch gewundert, wie ich mich gut einfüge in dieses Land. Also dann kam da einer auf die Idee, die Madame, ich bin immer nur Madame da oben, die Madame, die war in ihrem früheren Leben eine Sanskari. Und damit war das Thema vom Tisch.
Und dann waren Sie schon keine Fremde mehr.
Genau.
Wir werden gleich weiterreden und natürlich auch über Ihre Stiftung. Zu Gast in der Gesprächszeit ist Marianne Attenstedt, die Gründerin der Reinhard und Marianne Attenstedt Stiftung. Frau Attenstedt, wir haben gerade ein bisschen über die Region gesprochen, über Zanskar. Vielleicht können wir noch mal konkretisieren, wie man sich das Leben dort vorstellen muss. Also wie sind die Bedingungen und wovon leben die Menschen überhaupt? Was arbeiten sie, was machen sie?
Also die Menschen sind zu 99% Bauern und die Landwirtschaft ist sehr, sehr schwierig und hart. Sie haben eine Vegetationsperiode von maximal 4 Monaten und es ist immer Glückssache, ob sie alle Ernte reinkriegen. Sie leben in der allergrößten Hauptsache von Gerste. Dann wird auch Weizen angebaut. Die Gerste kriegen sie immer rein, aber ob der Schnee zuerst kommt oder die Ernte noch des Weizens noch eingebracht werden kann, ist immer Glückssache. Dann wird Gerste erst geröstet und dann gemahlen, das nennt sich Zampa. Und Zampa ist die Hauptmahlzeit, die wird mit Fingern angeknetet, entweder mit Buttertee oder mit Chang. Chang ist sowas ähnliches wie ein nicht reifer Wein. Ja, das ist die Hauptsache. Buttertee ist absolut unverzichtbar. Sie müssen auch sehr viel trinken. In dieser Höhe braucht der Mensch viel Flüssigkeit. Ja, und ansonsten ist eben das Leben irre einfach. Wir können uns das hier fast überhaupt nicht vorstellen. Und es ist dann für uns Westler nicht ganz einfach, damit zu machen, aber es geht. Man glaubt gar nicht, was man alles nicht braucht.
Sie haben es ja bewiesen, Sie waren ja schon oft genug da. Mhm. Nun haben Sie diese Stiftung ins Leben gerufen, die ein Schulprojekt unterstützt. Warum glauben Sie, dass Schule so wichtig dort ist?
Schule ist äußerst wichtig. Ich meine das auch weltweit, weil Lernen, Kennenlernen, sehr Voraussetzung eigentlich ist, das ist meine private Meinung, für Frieden. Die Leute da oben in Sanskar sind äußerst friedlich, es sind Buddhisten, aber sie haben kaum Chance zu lernen. Es gibt zwar in Indien 5 Jahre Schulpflicht, aber die ist kaum durchführbar und ich habe da oben in Sanskar gemerkt, die aus dem indischen Tiefland kommenden Government-Lehrer, die schwänzen häufiger als die Kinder. Deswegen habe ich mit einheimischen Freunden besprochen, wir müssen unbedingt sehen, dass man mehr lernen kann in Sanskar. Und dann haben diese Leute von sich aus eine soziale Gesellschaft gegründet, die heißt SEGPET, und die hat als Vision, kann man nur sagen, vor, eine Schule zu bauen, ein Wohnheim für Kinder aus allerfernsten Tälern, ein Handwerkszentrum, ein medizinisches Zentrum und eine Bleibe für Behinderte und Alte. Die Schule arbeitet inzwischen mit Hilfe der kleinen Attenstedt-Stiftung. Inzwischen, aber sie ist zu klein geworden und muss erweitert werden. Inzwischen ist das Hostel, so nennen die dieses Wohnheim, das ist als Internat zu betrachten, im Rohbau fertig, muss aber noch ausgestattet werden. Dazu fehlt noch Geld. Und alles andere ist also wirklich visionär. Aber meine kleine Stiftung will versuchen, so lange und so viel es überhaupt möglich ist, zu helfen.
Welche Kinder kommen denn in diese Schule? Sie haben gerade gesagt, auch aus den umliegenden Tälern.
Ja, ja. Also von allen Gegenden her. Die Staatsschulen sind, wie ich schon erzählt habe, äußerst unbelegt, weil die nichts taugen. Und diese SEGPET-Schule ist eben eine private. Und da wollen die Eltern die Kinder hinschicken.
Müssen die Schulgeld bezahlen?
Ja, die müssen Schulgeld bezahlen. Das sind 7,50 Euro pro Monat. Und wir haben inzwischen, wir heißt unsere Stiftung, 29 Kinder, die betreut werden von deutschen Freunden. Und die überweisen an die Stiftung im Jahr 100 Euro. Und das klappt dann. Das sind also nicht nur 90 Euro Schulgeld pro Jahr, sondern 10 Euro sind übrig und die können wir in die Schule selber stecken und ins Hostel und die anderen Vorhaben. Lehrergehälter müssen gezahlt werden. Also es wird ganz viel Geld gebraucht und ich habe auch schon viele Freunde gewinnen können und bedanke mich hier, wer zuhört.
Aber das werden wir später, auf das Thema werden wir später noch eingehen, wo man sich hinwenden kann und wie man eine Patenschaft übernehmen kann. Unser Gast in unserer heutigen Gesprächszeit ist Marianne Attenstedt, die Gründerin der Reinhard und Marianne Attenstedt Stiftung, die den Menschen in Zanskar hilft und dort ein Schulprojekt unterstützt. Ein bisschen haben wir jetzt schon erfahren, welche Kinder zu Ihnen kommen, dass Sie eine Schule jetzt schon gebaut haben. Sie haben gerade gesagt, die Eltern müssen Schulgeld bezahlen. Das hört sich für uns wenig an, 7 Euro im Monat, aber es ist sicherlich für die Menschen dort eine Menge Geld. Können das überhaupt alle aufbringen?
Nein, können nicht alle aufbringen und die Schule fasst ja auch nicht allzu viele Kinder, 80 sind es im Moment und davon sind 29 gesponsert. Ich habe erlebt, dass Bauerneltern von diesen Schulkindern gesagt haben, ich muss mein Kind von der Schule nehmen, ich kann es nicht mehr finanzieren. Und da greift dann die Stiftung ein, was äußerst dankbar begrüßt wird. Die Kinder werden ausgesucht von einem Gremium, der SEGBAT, nach Bedürftigkeit, aber auch nach Engagement der Eltern für die SEGBAT-Gesellschaft. Meine Stiftung arbeitet nur auf der Basishilfe zur Selbsthilfe. Das muss sein. Man kann nicht die Leute dazu erziehen, die Hand aufzuhalten, der Staat oder die Stiftung hat Geld für mich. Das geht nicht, die müssen mitarbeiten, das tun sie auch. Das ist eines der Kriterien, wonach die Kinder ausgewählt werden, natürlich auch nach Intelligenz und Durchhaltevermögen der Kinder.
Wie ist diese Stiftung überhaupt entstanden? Warum haben Sie sie gegründet?
Ja, warum habe ich die gegründet? Ich war genau 40 Jahre im Pharmaunternehmen der Familie meines Mannes, Attenstedt, in Bremen, tätig. Und mein Mann ist überraschend gestorben. Und ich habe dann Anteile dieser Firma verkauft und habe aus einem nicht sehr großen Anteil an Geld die Stiftung gegründet. Ich brauche selber ganz wenig. Meine Ansprüche sind absolut gering, sonst könnte ich auch nicht lange in Zanskar leben. Und da habe ich eben die Stiftung gegründet, weil ich da schon wusste, da oben wird Hilfe gebraucht in Zanskar. Und so ist das entstanden.
Wie sind Sie auf Zanskar gekommen? Also da muss man ja erstmal hinkommen.
Ja, da müsste man eigentlich in mein 5. Lebensjahr zurückgehen, wo ich aus bestimmten Gründen, Vater war krank, Kind musste ruhig gestellt werden. Und ich bekam von meiner Mutter so meterlang National Geographic vorgelegt, nur Bildchen anschauen. Ich konnte nicht lesen und schreiben. Und da war auf einmal ein Bild vom Taj Mahal, das ist ein ganz berühmtes indisches Mausoleum und das fand ich toll. Und war von dem Moment an, wie meine Mutter erzählte, nicht mehr zu gebrauchen. Und habe mich dann im Laufe der vielen Jahre immer mehr informiert. Erst einmal über Indien, dann alles Ostasien, dann kam die Religion dazu, Interesse für Religionen, nicht nur eine. Und konnte ich dann späterhin auch reisen. Das war in meiner Generation, ich bin Jahrgang 25, überhaupt nicht normal. Und später konnte man dann reisen. Ich war also in Indien, in China und also überall in diesen Ländern und bin schließlich in Zanskar hängen geblieben.
Aber es hat Sie immer in den Osten gezogen.
Immer in den Osten.
Warum?
Immer. Das kann ich nicht genau sagen. Es wäre natürlich Lateinamerika ein Riesengebiet voller Reichtümer, aber die alten Kulturen sind tot. Und wir Westler haben sie vor ein paar Jahrhunderten tot gemacht. Im Osten ist der Westen nie zurande gekommen. Im Osten leben alle die Großkulturen immer noch. Religion und Kultur, also Religion vor allen Dingen, ist in Ladakh und Sanskar Alltag. Das ist keine Sonntagsreligion. Das ist allgegenwärtig. Das spüren Sie immer und Sie müssen auch mitmachen. Mhm. Und Sie können gut mitmachen.
Sie haben ein Buch herausgegeben, Ladakh, Zanskar, Menschen und ihre Welt im Himalaya. Darüber wollen wir gleich reden. Zu Gast in der Gesprächszeit heute bei uns Marianne Attenstedt, die Gründerin der Reinhard und Marianne Attenstedt Stiftung, die Region Zanskar unterstützt und ein Schulprojekt dort finanziert. Sie haben gerade vorhin die Religion angesprochen, Frau Attenstedt, und Sie haben gesagt, Religion wird dort gelebt. Wie wird die da gelebt?
Ja, Religion ist echt allgegenwärtig, alles andere als eine Sonntagsreligion. Es gibt schon Tempel und es gibt auch Andachten, aber nur zu bestimmten Anlässen. Das nennt sich Puja. Aber ansonsten, Sie finden dort oben keinen, der nicht einen Rosenkranz bei sich hätte. Der Rosenkranz ist keine europäische Erfindung, der kommt aus Asien. Ich habe mal früh um 5 Uhr erlebt, da rumpelte es so. Da habe ich gesehen, der Altar, jedes Haus hat einen kleinen Altar, die Reicheren einen ganzen Raum. Und da wird in aller Frühe als erste Handlung, werden 7 Wasserschälchen mit frischem Wasser bestückt. Wasser ist sehr selten da oben, die Gegend ist ja wahnsinnig trocken, es gibt kaum Bäume. Es gibt Wasser genug, aber vom Gletscher und es ist nicht dort, wo man es braucht. Also Wasser ist eine Opfergabe. Früh um 5 Uhr wird schon auf dem Altar Wasser frisch geopfert.
Und was bedeutet das dann?
Wasser ist Leben. Das wissen die da oben am allerbesten. Sie müssen mühseligst von kleine Kanälchen stechen mit dem Spaten. Und die bleiben natürlich Erde, nichts von ausbetonieren oder sowas. Und auf solche Weise das Wasser zu den Feldern führen, die natürlich gebraucht werden. Ich war einmal in einem Bauernhaus zu Gast und das war ein recht gutes und die hatten im Hof Wasser reingeleitet und ich habe mich schon gefreut, Mensch, morgen früh darfst du dich mal waschen und am nächsten Morgen war das Staub trocken. Warum? Weil das Wasser konstant umgeleitet wird nach strengen Regeln, damit es überall hinkommt. Wasser ist rar und es gibt auch tausende von Kanälchen, über die müssen sie ständig springen. Die ganze Gegend ist durchwirkt von einem Netz von Kanälchen, breiteren, schmäleren, aber es muss überall das Wasser hingeführt werden.
Sie haben ein Buch geschrieben, das ist eigentlich mehr ein Bildband, da kann man das auch sehen, das sind ganz eindrucksvolle Fotos, die Sie alle selbst gemacht haben.
Aber ja.
Und da kann man das auch sehen, was Sie gerade beschrieben haben, dass das Wasser umgelenkt werden muss. Sie haben wunderschöne Fotos gemacht von der Landschaft, von den Tälern. Vielleicht erzählen Sie uns einfach mal ein bisschen, wie das Buch entstanden ist.
Ja, das Buch ist entstanden, weil Freunde mir lange Zeit gesagt haben, du musst deine Fotos der Menschheit zur Verfügung stellen. Und dann kam die Sache mit der Stiftung und mit Sanskar und haben mir gedacht, gut, jetzt machst du eben ein Mini-Bildbändchen. Das darf ja nicht teuer sein, die Leute sollen es ja kaufen. Und ja, so ist das Bild entstanden. Aus Bildern von Ladakh und Zanskar und einem kurzen, ich glaube recht informativen Text. Ne? Das Bild ist im Buchhandel zu haben, aber nicht überall. Hier im Weserpark ist es zum Beispiel. Und am gescheitsten nimmt man Kontakt mit mir auf, dann sieht man schon weiter.
Und wenn man dieses Buch kauft, dann unterstützt man damit gleichzeitig die Stiftung?
Vollkommen, restlos. Das Buch ein bisschen kostet also 10 Euro, ist als kleines Geschenk recht geeignet eigentlich. Und ja, das geht dann auf ein spezielles Konto, das ist im Selbstverlag erschienen, musste ja sein. Und der hat ein extra Konto, das ist nicht das gleiche wie das Spendenkonto für die Stiftung. Und was dort im Selbstverlag eingeht, das geht nach Abführung der Steuer rüber als Spende des Verlages an die Stiftung. Hm. Also es kommt alles hundertprozentig an. Jeder, der mir hilft, und ich selber natürlich auch, wir tragen alles an Verwaltungskosten, was da anfällt, auch die Reisen kosten ja auch Geld. Das tragen wir alles privat. Es kommt alles bei Heller und Pfennig oben in Sanskar an.
Wir werden gleich nochmal darüber sprechen, vor allen Dingen auch, wenn jemand sich dafür interessiert, Patenschaften zu übernehmen.
Ja.
Zu Gast in der Gesprächszeit Marianne Attenstedt, die Gründerin der Reinhard und Marianne Attenstedt Stiftung. Wir haben ganz viel jetzt über Ihre Stiftung schon erfahren und über Ihr Engagement zu Ihrer Person. Sie sind ja aus München, also Sie sind gebürtige Münchnerin und sind dann mit Ihrem Mann nach Bremen gekommen. Wie war das damals für Sie? Sind Sie gerne aus dem Süden in den hohen Norden gezogen?
Sagen wir mal so, ich habe mir vorgenommen, ohne jegliches Vorurteil von den Bergen ins Flachland zu gehen. Auch mein Mann war nicht aus dem Flachland, er war aus Dresden. Und es war uns beiden ein bisschen unheimlich, da herzukommen. Das Flachland, ich finde, Bremen ist natürlich ganz prima. Und das Flachland hat sehr viele Reize auch. Aber es ist uns beiden, sind die Berge abgegangen. Das ist ohne jeden Zweifel. Es war schwierig. Die Bremer, die sind also absolut nicht so stur, wie man das manchmal sagt. Es gibt ganz reizende Leute und ich habe sehr viele Freunde auch in Bremen, aber eben auch immer noch in München, wo ich 34 Jahre war. Und natürlich in Ladakh und Sanskar.
Sie sind ja auch viel gereist mit Ihrem Mann. Da haben Sie sich dann natürlich auch immer bergige Regionen ausgesucht.
Ja, ich hatte schon erzählt, meine Generation, die konnte sich Fernreisen überhaupt nicht vorstellen. Und dann wurde es mehr und mehr. Wir sind in den ersten Jahren auch immer schon nach dem Osten, in das alte Tito, Jugoslawien, war wunderbar. Und dann, wie wir die erste Fernreise gemacht haben, das war Sri Lanka, damals noch Ceylon, und da habe ich festgestellt, ich vertrage die Tropenhitze nicht, die Feuchte. Und von da ab haben wir uns getrennt. Ich bin nicht mehr mit meinem Mann gereist, der ist in seinen geliebten tropischen Regenwald und ich bin in trockenere Gegenden und ins Gebirge. Und das hatte natürlich Nachteile. Auf der anderen Seite war die Firma dann nie allein, einer von uns war immer da. Und wir haben uns gegenseitig die Länder in Film und Ton und Dias mitgebracht. Das war ein großer Vorteil.
Und so hat es Sie dann ja irgendwann auch mal nach Zanskar verschlagen. Ja. Sie haben es ja vorhin berichtet. Kommen wir noch mal zurück zu Ihrer Stiftung.
Ja.
Sie brauchen natürlich, um den Menschen dort weiterhelfen zu können, um auch dieses Schulprojekt weiter ausbauen zu können, immer Unterstützung. Nun haben Sie selber schon die Patenschaften angesprochen. Wie funktioniert das, wenn jemand jetzt eine Patenschaft übernehmen möchte? Was quasi erwartet ihn dann oder was kann er tun?
Er kann eigentlich recht nette Dinge tun. Wenn sich jemand bei mir meldet, er möchte ein Kind von da oben sponsern, dann erkläre ich ihm natürlich alles Nähere, es gibt auch ein Infoblatt dazu und vor allen Dingen bitte ich die Pateneltern, mir doch ein Bild von sich mitzugeben, möglichst mit drei wenigen Zeilen Englisch, ganz einfach, und das wird dann in Sanskar den Kindern übergeben. Das ist schon einmal ein persönlicher Bezug und die Kinder freuen sich wahnsinnig. Das ist der erste Brief in ihrem kleinen Leben. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und dann sorge ich aber dafür, dass die Kinder auch schon ein bisschen mit Überwachung durch den Prinzipal der Schule, dass die Kinder sich auch rühren gegenüber den Pateneltern. Das hat bisher immer geklappt. Die haben dann eine wunderschöne Kinderzeichnung gemacht, auch wieder 3,5 Zeilen unmögliches Englisch an die Pateneltern. Das habe ich in einen Briefumschlag gesteckt und darum gewickelt eine Ehrenschleife, einen Ehrenschal, Katak nennt sich das, für die Pateneltern. Das Ganze nehme ich dann mit und schicke es in Deutschland an die Pateneltern und jetzt sind die wieder gerührt. Mhm. Und es kommt dann also zu weiteren persönlichen Kontakten, was immer viel schöner ist, wenn ein bisschen Menschlichkeit, Privates dabei ist, als nur Geld zu überweisen.
Und die Leute können dann eben auch relativ sicher sein, dass ihr Geld
absolut ankommt. Sicher, mhm. Absolut.
Wann werden Sie das nächste Mal nach Sanskar fahren?
Ich hoffe im nächsten Sommer, wenn ich gesund genug bin. Also ich möchte wieder rauf, ich habe ja nur meine Aufgaben da oben, aber nicht nur das. Ich habe vor allen Dingen meine ganz innigen Freunde da oben und ich habe konstant Sehnsucht, da wieder rauf zu gehen.
Dann wünschen wir Ihnen alles Gute, Frau Attenstedt.
Dankeschön.
Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.